NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. Oktober 1914. Der Geburtstag des norwegischen Anthropologen Thor Heyerdahl.
Wir verbrennen heute unser stolzes Schiff, das sich noch in bester Verfassung befindet, mit allen Segeln, um gegen die Unmenschlichkeit in der Welt von 1978 zu protestieren, in die wir vom offenen Meer zurückgekommen sind.
Also 6 Monate, oder? Ja, waren wir unterwegs. Wie viele Seemeilen, weiß ich gar nicht mehr. Da muss ich im Moment passen. Aber es ging eben vom Schatt el-Arab durch den Persischen Golf über Oman, Pakistan, Karachi bis nach Afrika, Djibouti. Und dort haben wir das Schiff verbrannt.
Well, you know, this...
Wissen Sie, Thor Heyerdahl wollte rund um Afrika segeln mit der Tigris. Aber sie hat sich nicht als seetüchtig genug erwiesen. Und so endete die Expedition dann im Golf von Aden.
Wir sind gezwungen, am Eingang zum Roten Meer Halt zu machen. Umgeben von Militärflugzeugen und Kriegsschiffen der zivilisiertesten und höchst entwickelten Nationen wird uns, aus Gründen der Sicherheit, verweigert, irgendwo an Land zu gehen. Außer in der winzigen und noch neutralen Republik Djibouti.
Und Thor Heyerdahl hat dann selber entschieden, das zu tun. Wir wollten das Schiff dort nicht verfaulen lassen. Und nach Wikingerart hat er das dann unter stehenden Segeln verbrannt.
Er wollte gegen diesen Krieg protestieren, der an den Küsten des Golfs von Aden wütete. Und er schrieb einen langen Brief, der von allen Crewmitgliedern unterzeichnet war, an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kurt Waldheim, und bat ihn darin, alles für einen Frieden in dieser Region zu tun. Mein Name ist Ragnar Kvam. Ich bin Historiker und Autor aus Norwegen. Und ich habe eine 3-bändige Biografie über Thor Heyerdahl geschrieben.
Ich bin Detlef Soitzek, 63 Jahre alt, Kapitän und Lehrer von Beruf aus und Leiter des Thor Heyerdahl-Projekts. Und ich war einer der Navigatoren bei Thor Heyerdahl auf der Tigris-Expedition 1977-78 im Indischen Ozean und habe ihn dort 6 Monate lang begleitet und die Expedition mitgemacht.
Die Fahrt mit dem Schiffboot Tigris ist Thor Heyerdahls letzte große Meeresexpedition. Ende der 1970er Jahre gehört Heyerdahl zu den bekanntesten Norwegern.
Ich war ganz sicher, mein ganzes Leben, alles, das ich erinnern kann, dass ich ein Entdeckungsreisen bekommen wollte.
He used to call it himself, he called it experimental archaeology.
Er nannte sich selbst einen experimentellen Archäologen. Das heißt, er baute zum Beispiel das Floß Kon-Tiki so, wie es die Inkas und Südamerikaner getan hatten. Und er fuhr damit los. Und jeder, der dachte, er wüsste irgendetwas über Flöße auf dem Pazifik, sagte, das ist ein Himmelfahrtskommando.
They said this was a suicide mission.
Kon-Tiki. Mit dieser Expedition wird Thor Heyerdahl 1947 berühmt. Er baut das Floß aus Balsaholz nach alten indianischen Zeichnungen. Die Crew aus Norwegern und einem Schweden segelt von der peruanischen Küste aus in Richtung Südsee. Niemand glaubt, sie jemals wiederzusehen. Aber Heyerdahl ist von seinem Plan überzeugt. Denn ihn treibt seit Studientagen nur eine Frage um: Woher stammen die Polynesier? Er ist davon überzeugt, dass sie einst aus Südamerika in den Südpazifik eingewandert sind. Und er will ihnen nachreisen.
Vor Kon-Tiki hat einer von den größten Anthropologen in Amerika, Dr. Samuel Kirkland Lothrop von Harvard University, er hat geschrieben, dass eine solche Balsaflos eine solche Reise nicht unternehmen kann, denn es will Wasser absorbieren und nach 2 Wochen untergehen.
When he wrote the book on Kon-Tiki, telling the story.
Als er das Buch über die Fahrt der Kon-Tiki schrieb und darin auch seine Theorie erläuterte, glaubten ihm die meisten Wissenschaftler nicht. Sie sagten, prima, Thor hat gezeigt, dass es möglich ist, von Südamerika zu den polynesischen Inseln mit einem Floß aus Balsaholz zu gelangen. Aber er hat damit nicht bewiesen, dass es auch tatsächlich passiert ist. Sie glaubten ihm nicht.
Denn alle wissenschaftlichen Bücher zur Zeit hat Professor Lothrop zitiert. Und sie haben gesagt, wie Professor Lothrop gesagt hat, ist es unmöglich und darum kann man nicht die Urheimat von Polynesien in Südamerika so finden.
Manche Leute sagten, das war doch nur ein Pfadfinderausflug. Andere nannten es Humbug. Sie glaubten nicht einmal, dass er tatsächlich über den Ozean gesegelt war. Und einer sagte, was wir von dieser Reise gelernt haben, ist, dass Norweger gute Seeleute sind.
Die Kritik an seinen Theorien begleitet Thor Heyerdahl ein Leben lang. Der Forscher ist bis heute umstritten.
Er war unheimlich stur. Er war beharrlich und konsequent in allem, was er tat. Und er hätte nie daran gedacht, eine Theorie aufzugeben, sondern er hätte immer dafür gekämpft.
Nach Kon-Tiki 1947 folgen viele weitere Expeditionen. Die Galapagos-Inseln, Peru, die Osterinsel, die Atlantiküberquerungen mit den Schilfbooten Ra 1 und Ra 2.
But all these expeditions that follow.
Aber bei allen diesen Expeditionen gab es zwei Sachen, die immer eine Rolle spielten. Erstens war er neugierig und wollte wissen, woher die Menschen stammten. Wie funktionierte die Völkerwanderung zwischen den Kontinenten? Und das andere war, dass er das natürlich tun musste, um davon zu leben. Er ging auf eine Expedition, kam zurück, schrieb ein Buch, ging auf Lesereise durch die ganze Welt und wurde dafür bezahlt. Und wenn das Geld dann knapp wurde, ging er auf die nächste Expedition. Das hing alles miteinander zusammen. Es war sein Beruf.
1977 verkauft Heyerdahl die Filmrechte für die Reise mit dem Schilfboot Tigris an die BBC. Er will beweisen, dass schon die Sumerer vor 5000 Jahren mit ihren primitiven Schiffen die Weltmeere überqueren konnten und so mit anderen Kulturen in Austausch getreten waren.
Als wir im vergangenen November an Bord unseres Schilfbootes Tigris gingen, waren wir uns bewusst, dass wir gemeinsam sinken oder überleben würden. Und dieses Wissen verband uns in Freundschaft.
Thor Heyerdahl hat einen jungen deutschen Nautiker gesucht und durch Zufall hat einer der Beauftragten, die die Expedition ausrüsten sollten, von einer Hamburger Transportfirma mich gekannt und sagte, das könnte was für den Soltzek sein. Er wollte einen jungen Deutschen, der Berufsnautiker ist und auch Segelerfahrung hat, auch astronomisch navigieren kann natürlich, das war ja damals angesagt. Und dadurch wurde ich mehr oder weniger durch Zufall auch zum ersten und einzigen deutschen Teilnehmer auf einer seiner Expeditionen.
He grew up in the small town of Larvik, which is 120 kilometers south of Oslo.
Er wuchs in einer kleinen Stadt namens Larvik auf, die rund 120 Kilometer südlich von Oslo am Oslofjord liegt. Er hatte eine Heidenangst vor dem Wasser, weil er als Kind fast zweimal ertrunken wäre. Sein Vater war Brauereibesitzer und zur Ausbildung in Deutschland.
Er war sehr oft in Deutschland, kam er mit tropischen Insekten zurück oder ausgestopfte Vögel. Wenn ich 7 war, hatte ich ein kleines Museum, ein Zimmermuseum in das Haus von meinen Eltern.
And his mother was a housewife.
Seine Mutter war Hausfrau, sehr gebildet. Und Thor wuchs zwischen zwei sehr verschiedenen Eltern auf. Sein Vater war christlich und betete jeden Abend vor dem Zu-Bett-Gehen mit ihm. Seine Mutter begeisterte sich für
Darwin.
Ein Freund von meinem Vater, Bjarne Kröppelin, hat das größte Privatbibliothek von Polynesien im ganzen Welt. Und das war in Oslo. Dort habe ich sehr viele von meinen täglichen Stunden gebracht mit Polynesien-Studien. Ich wusste viel mehr über die Südseeinsel, als wenn ich Ethnographie im Universität studierte.
Nach dem Abitur beginnt Thor in Oslo Zoologie und Geographie zu studieren. Er träumt vom einfachen Leben. Er will zurück zur Natur. Der sogenannte Fortschritt in den 1930er Jahren, die Autos, das Telefon, Er fürchtet, die Menschen werden die Natur unaufhaltsam zerstören.
Ich habe gesagt, dass um ein wirklich wertvolles Experiment zu machen, dann muss man alles von Zivilisation hinterlassen. Auch Sendehülsen und Medizin. Sonst wäre es nur ein Hollywood-Experiment.
Das Ziel der Träume, Fatu Hiva im Marquesas-Archipel in der Südsee. Thor ist 22, als er die 2 Jahre jüngere Liv heiratet, Studentin der Sozialökonomie an der Universität in Oslo. Nur einen Tag nach der Hochzeit an Weihnachten 1936 schiffen sich die beiden in Richtung Südpazifik ein. Vater Heyerdahl spendiert dem jungen Paar genügend norwegische Kronen für die Reise.
Wir lebten ein ganzes Jahr an einer Insel Fatu Hiva, wo es keine anderen Leute war, nur 200 Polynesien. Und es war kein Radio, nur ein kleines Segelschiff von Tahiti. Es kam eins jedes Jahr nach Fatu Hiva. So der Kapitän hat gesagt, dass ich komme nach einem Jahr zurück, um zu sehen, wie es geht.
Der Zoologiestudent widmet sich anfangs noch der Erforschung der Tierwelt. Doch bald zeigt das Paradies seine dunkle Seite. Viele Insulaner begegnen den beiden Weißen feindlich. Es gibt Lepra und andere Krankheiten. Nach einem Jahr kehren die beiden Aussteiger in die europäische Heimat zurück.
Aber es war dort auf der Insel, wo er diese Idee hatte, dass die Polynesier, mit denen er ein Jahr zusammengelebt hatte, ursprünglich aus Südamerika gekommen sein mussten und nicht aus Südostasien, wie die Wissenschaftler normalerweise behaupteten.
As the scientists usually claimed.
Denn das ganze Jahr kam das Wind von Osten und fuhr weiter nach Westen. Das heißt, es kam von Südamerika, passierten diese Inseln und fuhr weiter nach Asien und auch die Meeresströmungen.
Und dann ist da noch die Legende der Polynesier von Tiki, dem Urvater, der einst aus dem Osten über das Meer gekommen ist. Die Geschichte hat Thor von einem alten Kannibalen auf Fatu Hiva.
Darum habe ich Zoologie ganz verlassen und von 1938 habe ich mein ganzes Leben diese Probleme studiert. Die Völkerwanderungen über die Meere.
Seine Theorie von der Herkunft der Polynesier aus Südamerika gilt heute als widerlegt. Analysen von Sprache und Erbgut zufolge stammen die ersten Polynesier sehr wahrscheinlich aus Asien von der heutigen Insel Taiwan.
Uns war eine Reise in die Vergangenheit vorbehalten, um die Eigenschaften eines frühgeschichtlichen Schiffstyps zu erforschen, der aufgrund alter sumerischer Vorbilder gebaut wurde.
Die Tigris, dieses Schilfboot, war ein unheimlich solides Seeschiff, wie mir dann klar wurde. Nur umgeben von Bambus, von Segeltuch, von Schilf. Wir hatten sogar diese Grillen, die da nachts zirpten, mitten auf dem Indischen Ozean. Und dann natürlich bei der Passage der Straße von Ormus. Wir waren nicht sicher, ob uns wirklich Tankschiffe dann in ihren Navigationsinstrumenten bemerken konnten. Denn wir waren ja nur ein Schilfbündel und machten überhaupt kein Echo praktisch. Also wir hatten nur Petroleumlampen. Also das war schon auch gefährlich, muss man sagen.
Aber wir glauben heute, dass wir wirklich der Vater von Natur sind und dass alles ist in Ordnung mit unseren Entdeckungen. Können wir alle Probleme organisieren. Unser ganzes Leben heute ist ein Experiment. Unsere ganze Zivilisation ist ein Experiment. Wir wissen nicht, wo wir gehen.
Schon in den 1970er und 1980er Jahren schreibt Thor Heyerdahl als einer der Ersten über Treibhausgase und die Zerstörung der Natur. Er prangert die Verschmutzung der Weltmeere an. Bis zu seinem Tod im Jahr 2002 mit 87 Jahren ist ihm der Schutz der Ozeane ein besonderes Anliegen.
Also er war nicht so der reine Forscher, aber eben auch nicht der Abenteurer, sondern auch jemand, der Werte vermitteln wollte.
Der Ozean ist die Lunge des Planeten und ohne den Ozean haben wir keine Lunge mehr und werden sterben. Das war seine Botschaft an die Welt.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an Thor Heyerdahl, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.